Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Espresso. Sendung für Konsum, Geld und Arbeit.
Es ist Mode, neue Jeans, die braucht, aussehen zu kaufen. Die Methode, um den Effekt zu erzielen, ist aber für die, die das machen müssen, ziemlich gefährlich. Jetzt denkt die Branche um. Sich zurechtfinden in einem grossen Warenhaus oder in der eigenen Wohnung. Für sehbehinderte und ältere Leute ist das manchmal ziemlich schwierig. Jetzt gibt es ein neuartiges Navigationsgerät. Das könnte helfen. Das Modediktat verlangt heute, dass Jeans, schon wenn man sie kauft, aussehen, wie wenn sie gebraucht wären. Das kann man auf die verschiedensten Arten erreichen. Man kann es mit Bürsten abkratzen oder hunderte Mal waschen. Oder aber mit Sand beschiessen, bestrahlen. Das ist die mit Abstand billigste Methode, aber gleichzeitig auch die gefährlichste. Zumindest für die Arbeiter, die die Jeans so behandeln müssen. In der Branche gibt es darum langsames Umdenken. Da ist der Beitrag von Matthias Schmid.
Neue Jeans, die gebraucht aussehen, um diesen Effekt möglichst billig zu erreichen, haben einige Jeanshersteller ihre Produktion die letzten Jahre in die Türkei verlegt. Vor allem junge Männer haben dort Arbeit als Sandstrahler gefunden. Da geht der Guss, lässt sie Sandkörnchen mit höherer Geschwindigkeit auf die Jeans prallen und werden dabei schwer krank. Die Diagnose lautet Silikose, eine Lungenkrankheit, die durch winzige Quarzpartikel ausgelöst wird und tödlich enden. Silikose, das hat man unter dem Namen Staublunge bis jetzt eigentlich nur im Bergbau kennt. Clean Clothes Campaign ist ein internationales Netzwerk von Organisationen, die für faire Arbeitsbedingungen in der Textilindustrie kämpfen. Wie viele Arbeiter in der Jeansindustrie betroffen sind, das können wir nicht sagen, sagt Christa Luginbühl von Clean Clothes Campaign. Der Grund, nicht mal die Hersteller haben den Überblick über die Produktion.
Wir gehen eigentlich auch davon aus, dass viele Firmen das vielleicht auch nicht bis ins letzte Detail wissen, weil sie einfach zum Beispiel sagen, wie die Jeans sollen aussehen, aber dann vielleicht nicht im Detail wissen, welches Verfahren angewendet wird.
Immerhin, die Meldungen über die vielen Krankheits- und Todesfälle in der Textilindustrie haben unterdessen die türkischen Behörden dazu gebracht, die Sandstrahlmethode zu verbieten. Gemacht wird es trotzdem noch, jetzt für einfache Länder wie China, Bangladesch oder Pakistan, wo die Gesetze zum Schutz der Arbeiter weniger strikt sind. Es gibt zwar bessere und gesündere Produktionsmethoden, die sind aber viel teurer.
Es ist einfach so, dass Sandstrahlen im Vergleich zu anderen Verfahren billig ist. Also es braucht nicht grosse zum Beispiel Materialaufwände. Von dem her ist es für die Industrie sicher ein attraktives Verfahren. Plus man kann mit dem Sandstrahlen sehr genau Muster in den Jeansstoff applizieren und es ist in dem Sinne natürlich einfacher, den Designvorgaben zu folgen.
Man kann laut der Christa Luginbühl darum auch davon ausgehen, dass Jeans, die so behandelt worden sind, auch in der Schweiz praktisch überall im Angebot sind.
Das, was wir bis jetzt wissen von den Anbietern, da würde ich wirklich meinen, muss man davon ausgehen, dass sandstrahlte Jeans im Prinzip einfach in den Läden liegen und vorkommen. Also es gibt Anbieter, die die Methode speziell verlangen oder die die Methode mindestens zulassen oder auch die Methode nicht explizit ausschliessen. Und das heisst, da muss man eigentlich einfach davon ausgehen, dass die Jeans sandgestrahlt sind.
Auf Anfrage will es dann auch kein von den Verkäufern, der Espresso kontaktiert hat, ausschliessen, dass man sandbestrahlte Jeans verkauft. Besonders bei Anbietern, die Jeans von verschiedenen grossen Markenherstellern im Angebot haben, fehlt der Überblick. Bei den Mikro kann man nicht auf Anhieb sagen, wie viel und ob man so Jeans im eigenen Sortiment hat. Nach längeren Abklärungen hat die Sprecherin Monika Weibel dann immerhin können ausschliessen, dass Herren-Jeans mit dem Sandstrahlverfahren künstlich auf alt gemacht werden. Bei den Damen-Jeans ist man sich aber nicht so sicher. Beim Warenhaus Manor heisst es, man hätte so Jeans, die würden aber einen kleinen Teil vom Sortiment ausmachen. Man hat jetzt aber Kontakt mit den Herstellern und Lieferanten aufgenommen, um Lösungen zu suchen. Ähnlich tönt es bei Gop. Da leitet man nur für die Jeans von der Eigenmarke die Hand ins Feuer. Die Sprecherin Denise Stadler.
Bei Gop verzichten wir seit Jahren bereits auf die Sandstrahltechnik. Insbesondere für Gop Naturalign Jeans schließen wir selbstverständlich so ein Verfahren aus. Bei den Markenartikeln ist es zum Teil uneinsichtlich, welche Technik angewendet worden ist. Wir sind aber im engen Kontakt und fordern von unseren Lieferanten eine Stellungnahme.
Grosse Unsicherheiten also bei den Händlern. Immerhin, die Modeindustrie reagiert jetzt auf Kritik an den Sandstrahlmethoden. In den letzten Tagen haben der schwedische Kleiderkonzern H&M und der amerikanische Jeanshersteller Levi's angekündigt, ab 2011 gar keine solchen Jeans mehr zu verkaufen. Unterdessen hat auch der Kleiderkonzern C&A nachgezogen. Auf Anfrage bei H&M heisst es, um Jeans künstlich alt zu machen, setzen wir jetzt vor allem aufs Licht teurere sogenannte Scraping. Jeans werden maschinell mit speziellen Bürsten abgekratzt. Einem Konsument nützt das aber nicht sehr viel. Man muss sich nämlich selber merken, wo dass man unbedenklich Jeans kaufen kann. Eine Deklaration, zum Beispiel mit einem Label, ist nämlich nicht geplant. Dazu kommt, dass man die Jeans schlicht nicht angesehen, wie dass sie künstlich älter gemacht worden sind. Christa Luginbühl von der Clean Clothes Campaign Schweiz.
Das Problem ist effektiv für Laien, dass es eigentlich praktisch nicht erkennbar ist, welche Methode jetzt ganz genau angewendet worden ist. Wenn man ganz sicher sein will, dass man nicht mit so einem Modetrend tatsächlich tödliche Auswirkungen für die Arbeiter und Arbeiterinnen unterstützt, dann würde ich einfach dazu raten, dass man dunkelblaue oder schwarze Jeans kauft, also unbehandelte.
Auch wenn immer mehr Firmen sich von der Sandstrahlmethode lossagen, gerade weil man die Jeans nicht angesehen, sei es umso wichtiger, dass die Hersteller jetzt die Arbeitsbedingungen von ihren Produktionsstätten und Zulieferern besser überprüfen, wie das bisher der Fall war, sagt Christa Luginbühl weiter.
Wenn man also so Jeans trägt, die sandgestrahlt sind, dann muss man keine Angst haben, die sind so nicht gefährlich, eben für die es produzieren schon, aber wenn man es trägt, nicht, weil der Quarz, die winzigen kleinen Sandkörnchen, die die Lungenkrankheit auslösen, die werden nach der Behandlung ausgewaschen. Das war ein Beitrag von Matthias Schmid im Espresso. Jetzt kommen wir zu der Konsumnachricht im Espresso, heute mit dem Marc Schindler.
Batterien könnten in Zukunft einiges länger haben als bis jetzt. Ein Forscher von der ETH Zürich hat eine neue Methode entdeckt, wie die sogenannten Lithium-Ionen-Batterien nicht so schnell altern. Lithium-Ionen-Batterien hat es zum Beispiel in Mobiltelefonen, Laptops oder Fotoapparaten. Für die Entdeckung hat der 26-jährige Chemiker Andreas Hintenach den Förderungspreis Swiss Electric Research Award von der Elektrizitätswirtschaft bekommen. Falls sich die Technologie durchsetzt, dann würde das Speichern von Elektrizität billiger und umweltfreundlicher, heisst in der Begründung zur Preisverleihung. Bei Haustieren wird in der Schweiz nicht gespart. Mehr als die Hälfte der Haustierbesitzer geben pro Monat zwischen 50 und 150 Franken für ihr Tier aus. 10% sogar noch mehr als 150 Franken. Das hat eine Umfrage von der Vergleichsseite bonus.ch gezeigt. Das Geld wird vor allem fürs Essen und Spielzeug gebraucht. Mit dem Betrag liegen die Schweizer Punkteausgaben für Haustiere europaweit an der Spitze. Elektrovelos werden immer beliebter. Das Jahr gibt es beim Verkauf der batteriebetriebenen Velos wahrscheinlich einen neuen Rekord. Rund 35'000 Stück sind bis Ende Jahr verkauft, schätzt die Schweizerische Fachstelle für Zweiradfragen. Im letzten Jahr sind gut 25'000 Elektrovelo verkauft worden.
Das ist Espresso am 3 Minuten über 8:30. Sie kennen die Geräusche oder die Stimme. Nach 200 Metern links abbiegen, bitte wenden. So tönt es in vielen Autonavigationsgeräten. Sind beliebt und es gibt sie ja auch schon für Velofahrer und sogar für Fußgänger. Auch in Häusern könnte so ein Navigationsgerät nützlich sein. Zum Beispiel bei Flughäfen. Dort kann man sich dann damit orientieren. Damit das aber funktioniert, braucht es eine neue Technologie oder neue Technologien. Und genau die stellen sich Wissenschaftler in diesen Tagen an der ETH Zürich gegenseitig vor. Das Forschungszentrum vom Handyhersteller Nokia zum Beispiel präsentiert ein System, wo unsere Zukunft könnte in Einkaufszentren und eben Flughäfen die Orientierung erleichtern. Der Tobias Fischer.
Das System sieht noch nicht so handlich aus. Terry Rautiainen vom Nokia Forschungszentrum zu Helsinki läuft mit einem Laptop mit einer ziemlich klobigen Antenne durch die Gänge der ETH. Auf einem anderen Laptop können Ihre interessierten Kolleginnen und Kollegen aus aller Welt auf einem Plan verfolgen, wo die Forscherin gerade ist. Die aktuelle Konferenz zur Innenraumpositionierung sei ein perfektes Beispiel für eine mögliche Anwendung von so einem System, sagt Terry Rautjainen. Ein grosses Gelände, wo sich die Leute zurechtfinden müssen und zum Beispiel wissen wollen, wo der nächste Vortrag ist, wo es zu Mittag und wo Informationen gibt.
It's a big area. People have to move to follow the presentations, get to lunch, get information here and there. So this kind of environment would be a perfect case. Also like airports, shopping malls, big exhibition halls.
Auch an Flughäfen, in Einkaufszentren oder grossen Ausstellungshallen können wir so eine Hausnavi brauchen. Von dieser Technologie können dann nicht nur die Kunden oder Besucher profitieren, die möglichst rasch zu ihrem Ziel kommen, sondern auch Betreiber, zum Beispiel von einem Einkaufszentrum.
Also the shopping mall owners, they might have some interest in knowing where you are. For example, this could allow services like location-based advertisements and that kind of things.
Mit einem Chip am Postiwägeli zum Beispiel können Ladenbetreiber die Wege der Kunden verfolgen und so Informationen für gezielte Werbung oder die Ladengestaltung gewinnen.
Das ist ein Aspekt. Ein Navigationsgerät kann ihm aber also im Laden Orientierung geben. Neue Technologien in diesem Bereich sollen in Zukunft aber auch zum Beispiel bis in die Wohnungen kommen. Und so zum Beispiel gerade für Leute mit einer Sehbehinderung oder für ältere Menschen Hilfe sein. Da ist an der Fachkonferenz zu hören, die noch bis heute an der ETH Zürich läuft. Tobias Fischer hat den Mitorganisator der Rainer Mautz von der ETH Zürich gefragt, wie realistisch das denn das ist, dass man daheim ein Navigationsgerät einsetzt.
Es gibt ja verschiedene Ansätze für die Navigation in verschiedenen Genauigkeitsbereichen und manche sind noch nicht ausgereift. Aber das Szenario ist natürlich da, dass wir für Blinde, für behinderte Menschen, für alte Menschen einfach eine praktisch ortsbezogene Hilfe anbieten. Also es geht jetzt nicht nur um die Navigation, dass man zum Beispiel sich an einem Ort befindet und ortsgebunden Hilfen bekommt oder einfach Informationen bekommt. Wenn ich jetzt zum Beispiel zum Kühlschrank gehe, kriege ich dann eine Information. Das klingt jetzt etwas lachhaft, aber das kann wirklich vielen Leuten auch Hilfestellung bieten, um selbstständig weiter einen Haushalt führen zu können. Ich meine, jetzt fällt mir einfach nur ganz einfach ein, das gibt es ja auch schon, wenn ich in einen Raum reingehe, geht das Licht an. Also das ist jetzt ein bisschen trivialer Fall, aber natürlich gibt es auch komplexere Ideen, wie ein Mensch Informationen, aber auch Hilfen bekommt, Hilfestellung, wenn er sich irgendwo befindet, auch in den eigenen vier Wänden.
Und dann könnte man das auch mit einer Art Überwachung koppeln, also dass vielleicht Spitex-Pflegehelfer dann Informationen hätten, wenn sich vielleicht eine Person lange nicht mehr bewegt in einem Haus.
Auf jeden Fall. Zum Beispiel die Feuerwehr ist sehr interessiert daran, gerade beim Einsatz im Bränden oder in einem Gebäude, wo man normalerweise jetzt auch erwarten kann, dass es sehr gefährlich ist. Es ist natürlich dann wichtig, zum Beispiel für den Einsatzleiter zu wissen, sind alle Leute im Gebäude, wo befinden sie sich oder sind sie wieder draußen aus dem Gebäude? Und auch da kann man feststellen mit gewissen Sensoren, Neigungssensoren zum Beispiel, ob die Person liegt oder steht. Das kann man natürlich auch übertragen auf ältere Leute, dass man dann praktisch einen Alarm schlägt, sobald die Person gefallen. Es gibt sogar auch Sensoren, die dann einfach diesen Fall detektieren können. Und das wäre natürlich auch wirklich eine sinnvolle Anwendung des sogenannten Trackings.
Das GPS, das wir schon kennen für die Autonavigation, das funktioniert im Haus nicht. Was sind denn jetzt die technischen Herausforderungen? Und um die geht es ja hier auch an der Konferenz.
Okay, das ist korrekt. Also nicht ganz korrekt, weil GPS im Innenraum nicht mehr funktioniert, aber es gibt tatsächlich die Möglichkeit, diese schwachen Signale doch noch zu empfangen. Allerdings ist es halt noch nicht realisiert oder noch nicht praktisch realisiert. Es dauert noch viel zu lange, um eine Position zu bekommen. Alternativen gibt es sehr viele. Ich würde mal ein paar nennen. Das ist einmal die sogenannte Fußgängernavigation. Da hat man einen Sensor, einen Inertialsensor, der hat das einen Beschleunigungssensor. Mit dem kann man praktisch, sobald das GPS-Signal, also man geht von draußen nach drin, aufhört, kann man in einer gewissen Zeit weiter navigieren. Dann gibt es Ultraweitbandsensoren, die können im Prinzip auch ein bisschen Wände durchdringen. Allerdings braucht man natürlich dann eine extra Infrastruktur. Man muss also extra Sender in den Räumen aufhängen, was natürlich sehr mühsam ist, wenn man denkt, man müsste die ganzen Räume damit auskleiden. Deswegen hat man den Ansatz gemacht mit WLAN-Knoten, die sind ja eigentlich heutzutage in den meisten Gebäuden eh schon vorhanden. Und mit der Signalstärke der WLAN-Knoten, die automatisch jedes Handy empfängt, da die Position zu ermitteln. Das geht auch schon, das geht so ungefähr raumweit.
Und wie lange geht es, bis solche Navigationsgeräte für den Hausgebrauch in den Handel kommen, dass das in unseren Alltag kommt?
Sie sind es schon. Also jeder hat seinen Nattel ja schon in der Hosentasche stecken. Und das sind schon eigentlich kleine Navigationsgeräte. Die empfangen ja schon, auch meisten können ja auch nicht nur das Handynetz, die können auch schon die WLAN-Knoten empfangen, die Signalstärken. Ich muss jetzt praktisch nur noch die Software updaten, die das dann letztendlich kann. Außerdem hat Nattels haben ja auch schon teilweise Beschleunigungssensor. Wenn Sie an das iPhone denken, das weiß schon, wie sich's dreht. Und die müsste man halt nur ein bisschen ausbauen und kann dann praktisch auch schon eine Koppelnavigation im Indoor-Bereich machen. Und das wird kommen. Also das, wie lange das dauert, ich denke, das ist ein Prozess, der die nächsten Jahre stattfindet.
Also wenn es so einfach ist, es hat jetzt so getönt, als würde das gerade morgen kommen.
Ja gut, es ist natürlich schon so, dass die noch nicht praktisch sind, die Systeme. Es hat noch seine Kinderkrankheiten und die können auch noch ein bisschen dauern, ne, bis die alle so gelöst sind.
Also es geht noch eine Weile, bis Reisende, Feuerwehrleute oder Sehbehinderte eine Orientierungshilfe oder Ortungshilfe mit speziellen Navigationsgeräten fürs Haus bekommen. Das war der Rainer Mautz von der ETH Zürich, Experte für Navigationssysteme in Gebäuden, im Beitrag von Tobias Fischer.
Espresso.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs1.ch.